SWR 2 Leben.
In einem anderen Land zu einer anderen Zeit ist er aufgewachsen. In einem Königspalast ging er zur Schule und dort nahm auch seine Liebe zur Musik ihren Anfang. Sonny Tet stammt aus Kambodscha. Er wurde von Prinz Sihanouk gefördert und das hat sein Leben gerettet. Karin Hutzler hat Sonny Tet getroffen, seiner Geschichte und natürlich seiner Musik zugehört.
Es gibt ein Lied, nennt sich auch Khmer Swai Chanti, das ist der Mangobaum. Und dieses Lied habe ich damals für meine Frau umgetextet auf Deutsch. Und das muss ich gerne mal auf Khmer aufsprechen. O Swai Chanti, Neri O Nui, Bai Me Saka, Thu Bon Kalna, Som Au Chub, Neu Chivit Krau. In Deutsch ist halt, schönes Mädchen, du musst auf mich warten, bis ich mit meinem Studium fertig bin. Dann schenke ich dir ein Plastikauto mit einem Brautkranz drin. Man wünscht sich, dass dieser Mangobaum viel, viel mehr Früchte tragen. Sinngemäß meint man, dass die Menschen sich miteinander glücklich sein können innerhalb einer Familie. Die Melodie war original getreu, aber den Text habe ich. Es ist auch mein Wunsch, meine Frau später zu heiraten und statt viele Früchte von Mango zu pflücken, sondern ich schenke ihr, wenn ich fertig bin, eben ein Plastikauto, bezieht sich auf ehemalige DDR-Auto, und zwar die Trabant-Ausführung. Und meine Frau habe ich heute noch mit ihr versprochen. Mein Name ist Sonny Tet. Ich komme aus Königreich Kambodscha. Ich bin 1954 geboren und wurde 1969 von Prinz Sihanouk nach Weimar zum Musikstudium delegiert. Durch meinen Vater habe ich alle traditionellen Musik schon kennengelernt und liebte von klein auf, dass ich Musiker werden möchte. Aber was für ein Instrument wusste ich bis dahin noch nicht. Erst später, als ich auf dem Königshof dann diesen ex-französischen Soldaten Cello spielen hörte, und von da an, es gab für mich nicht anders außer Cello spielen. Ich liebte einfach diesen Klang, den Klang, was er vom Cello heraus zauberte. Ich besuchte die Königliche Hochschule für Schöne Kunst, also die traditionelle Musik der Khmer. Und mein Vater war auch Musiker dort auf dem Königshof, deswegen die Chance, dort aufgenommen zu werden, eben leichter für mich als für manche andere Kinder. Auf dem Königshof war es ganz einfach, eigentlich wie ganz normales Zuhause für uns. Hinter diesem Königshof sind lauter kleine Häuschen, wo die Familie ihre Kinder mitnehmen durften. Es gab auch so eine Art wie einen Kindergarten. Und während die Eltern für König arbeiten auf dem Königshof, konnten die Kinder bei verschiedenen Lehrern lernen. Mein Meister war Mönch. Und gerade so ein buddhistisches Land wie Kambodscha, es liegt so nah, dass man von den Mönchen beigebracht zu werden, erstmal wie ein guter Mensch werden kann. Sanskrit und eben diese buddhistische Lehre mitzubekommen. Und Gott sei Dank habe ich alle noch während meinen jungen Jahren auf dem Königshof gelernt. Mit dem Cello-Suite G-Dur, erster Satz, habe ich damals dem Prinz vorgespielt. Natürlich, ich war schwer, aber den Willen, die Musik zu lernen, war mein Wunsch. Und er sagt, wenn du unbedingt diese Klassikmusik studieren möchtest, dann muss ich dich nach Weimar schicken. Und so war das, hat alle damit angefangen. Bach war mein Lebensretter.
Ich mochte nicht nur den Klang vom Cello, ich mochte auch das Bild von meinem Vater am Cello. Das war was ganz Beruhigendes und ist es bis heute, weil das ist ein Moment, wo auch keiner spricht. Also zumindest zu Hause, wenn er übt oder im Studio. Das war ein Moment der Ruhe. Das heißt, wenn ich heute Cello höre, fahre ich alles runter.
Der Traum von uns allen damals, wir sollten, wenn wir zurückkehrten, klassische Orchester nach europäischem Vorbild in Kambodscha aufzubauen, aber es ist gescheitert.
Wenn ich an meinen Papa denke, eigentlich sehe ich ihn komischerweise immer mit einem Cello unter dem Arm. So ist er damals aus dem Haus gegangen und so kam er auch wieder.
Musik für uns ist ja sehr wichtig. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, in solchen armen Ländern, weil die Musik kann viel, viel einem das leicht ertragen. Fast in jeder Familie bei uns in Kambodscha, immer irgendjemand konnte singen oder konnte Gitarren spielen oder irgendein Instrument. Mein Spielzeug war ein Musikinstrument. Da habe ich nie anders kennengelernt. Ich bin mit 16 aufgenommen worden, Musikhochschule Weimar Franzli. Und für diese 5-6 Jahre konnten meine Eltern sagen, er kommt ja wieder. Und man hat ja nie gewusst, dass man sich nie wieder sehen. Dieser Abschied für immer.
Achtung, ich probiere mal. Das ist mein lautes, wenn ich Solo spiele, ja, mit dem.
Ich heiße Anthony Tate und bin selbst auch Musiker und mit meinem Papa zusammen haben wir ein ganz tolles Projekt, das heißt Tate a Tate. Wir kamen drauf, weil die meisten Menschen unseren Namen nicht Tate aussprechen, sondern Ted. Und da kam irgendwann die Idee auf, naja, dann nennen wir es halt Tate a Tate.
Mit
ja. Seit ich mich erinnern kann, als ich klein war, hat mein Papa halt Cello geübt und gespielt und irgendwann habe ich dann mal zur Gitarre gegriffen, weil er selbst nämlich auch Gitarre spielt und dann stand dementsprechend natürlich auch eine Gitarre bei uns zu Hause rum. Ja, und über die Jahrzehnte hinweg haben wir einfach Lieder gespielt und irgendwann war es Zeit für eigene Stücke und so kam das Projekt eigentlich so weit, dass wir dem eigentlich auch mal einen Namen geben mussten. So entstand Tate a Tate.
My name, I'm yours.
Eigentlich hat er nun angefangen 2010, als wir gemeinsam bei einer Castingshow im Fernsehen gespielt haben. Aber dass wir gemeinsam musizieren, hat schon längst, als der Anthony schon ganz klein war. Aber die Zeit war noch nicht reif genug. Und heute, 2016, ist reif.
Amen. Freuen wir uns, dass ihr gekommen seid und weil ihr gekommen seid. Wir hatten schon so lange vorgehabt, nur 2016 haben wir geschafft, zusammen ein Album zu machen, ein Jules. Und dann, wir gehören euch.
Also, ja, wir haben an diesem Album sehr lange gearbeitet, freuen uns, dass es endlich fertig ist und es trägt ja den Titel I'm Yours. Ich glaube, selbst dir habe ich noch nie erzählt, wie ich eigentlich auf diesen Rhythmus kam. Ne? Wir waren in Kambodscha. Und da sind wir in einem Auto von Phnom Penh nach Siem Reap gefahren. Ich weiß, ich bin nicht reisetauglich. Bevor ich es von jemand anderem erfahre, ich bin unterwegs ohnmächtig geworden. Aber ich weiß noch, bevor ich ohnmächtig wurde, dieses Auto hatte eine Macke. Und zwar gab es immer irgendwo ein Geräusch. Das ging bum, ka, bum, ka, bum, ka. Ich saß über der Achse, ne? Aber es war wirklich so. Und daraus ist halt folgendes Lied geworden.
Tête-à-tête ist für mich der Moment, wo es mal endlich um nichts geht, wo ich wirklich Musik machen kann. Deshalb ist es für mich umso wichtiger, auch auf der Bühne sein zu dürfen, wo man alles rauslassen kann. Es geht Gott sei Dank nicht ums Geld, sondern da kann man sich so ein bisschen auf die intrinsische Motivation wieder berufen. Wie zu Schulzeiten, wo es einfach um nichts ging. Da hat man sich einfach auf den nächsten Auftritt gefreut. Somit ist eigentlich das Projekt mit meinem Paps meine heutige Schulband.
Ich habe, nachdem ich mein Land verlassen habe, damals vor über 40 Jahren, jetzt, im Herzen. Und wenn ich zurückkehre, Kambodscha, nur noch die Sprache, die ich noch beherrsche, oder Königspalast, wo ich damals aufgewachsen war, und das fühle ich mich noch ein bisschen hingezogen oder dazugehört, aber ansonsten nicht mehr. Die jetzigen Kambodschaner, die sind nicht mehr so, wie ich sie kannte damals. Durch vielen Kriege verändert sich die Menschen. Und deswegen, was habe ich aus meiner Heimat mit, ist es die Tradition. Und wenn ich zurückkehre, jetzt finde ich nicht mehr. Ich glaube, Deutschland ist meine Heimat geworden und habe Familie und Freunde. Gott sei Dank, dass ich nicht zurückgekehrt bin.
Ich erinnere mich, dass Papa recht wenig über Kambodscha erzählt hat. Ich glaube, das war aber auch eine schwierige Zeit. Mein Vater kam mit 17 nach Deutschland und hat viele, viele Jahre mit sich selbst gekämpft, weil er ein starkes, schlechtes Gewissen hatte, dass er nicht bei seiner Familie geblieben ist oder auch nicht bleiben konnte während des Krieges und auch in der Zeit danach, in der Zeit der Roten Khmer. Ich glaube,
das Schlimmste, diese Unwissenheit während dieser Regimeherrscher von Pol Pot damals, es gab keine Nachricht weder raus noch rein. Während des Studiums war es schon sehr, sehr schwer für uns und immer, ja, hoffentlich geht Ihnen gut. Und
das Wort Heimweh habe ich allerdings von Papa gelernt. das weiß ich noch. Weil es gab viele Momente, da hat er in einem dunklen Raum gesessen und einfach nur Gitarre gespielt und aus dem Fenster geschaut. Und da wusste ich, er denkt an zu Hause. Und da hat er auch keinen Hehl draus gemacht.
Haben wir nicht gewusst. Die sind auf verschiedene Arbeitslager aufgeteilt worden. Während dieser Zeit haben wir ja später mitbekommen, dass Frauen, meine Mutter oder alle Frauen in andere Arbeitslager und Männer und Kinder, Jugendlichen sind alle aufgeteilt und die haben sich dann nie wieder richtig gesehen und getroffen. Sie sind entweder umgebracht worden oder verhungert, wie auch immer.
Als die Roten Khmer vertrieben worden sind, hat es ja viele, viele Jahre gebraucht, bis Kambodscha überhaupt in einen Moment kommt, wo man überhaupt von Stabilität sprechen kann. Die folgenden Jahre nach dem Krieg, ich meine allein die Landminen, die dort rumlagen und das Elend, was sich noch so viele Jahre durch Kambodscha gezogen hat, hat natürlich dafür gesorgt, dass auch viele Jahre, wo ich schon auf der Welt war, einfach viel unangenehme Nachrichten kamen. Ne? Von dem Tod der eigenen Eltern meines Vaters zum Beispiel.
Es war schon eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Aber wenn ich so schwer hatte, hat immer Cello bei mir gehabt.
Wenn ich Papa Cello spielen höre, insbesondere seine eigenen Lieder, dann weiß ich, es sind überwiegend traurige Geschichten.
Ich habe zwar meine Familie hier, viele, viele Freunde, aber trotzdem ist man sehr allein mit sich selbst. Und die Asiaten verliert sehr ungern sein Gesicht, wenn man alleine traurig ist. Man zeigt nicht nach außen, hat auch mit meiner Mentalität was damit zu tun. Und da kann ich mich nur zurückkehren in diese Musik.
Das ist irgendwo zwischen fröhlich und traurig oder traurig und versuchen, sein Gesicht nicht zu verlieren über das Erzählen trauriger Geschichten. Das ist in Kambodscha ganz wichtig, sein Gesicht nicht zu verlieren. Und ich glaube, wenn man das weiß, versteht man so ein bisschen die Geschichten, die mein Papa auf dem Cello spielt.
Wenn man ganz leise hinhört, hört man immer die Gesänge von den Apsara-Tänzerinnen. Man hört immer wieder Motiven aus diesen klassischen Khmer Musik, diese pentatonische, hört man immer wieder raus. Ja, das, ich glaube, die richtige Bezeichnung oder Wort ist der Dank zurück an diesen Hof, an diesen Jahren, wo ich noch dort gelebt habe. Und das war Encore. Das ist ein Begrüßungsstück. Das ist, wo die Apsara-Tänzerin den königlichen Hohai zur Begrüßung vortanzt.
Bonsino hätte mich auch woanders schicken können, aber für ihn war ganz klar, von vornherein, der klassische Musik muss man nach Deutschland und genau gesagt nach klassische Stadt Weimar. Wir hatten ja kein Stipendium von der ehemaligen DDR bekommen, sondern wir hatten ein königliches Stipendium gehabt. Als Haufer habe ich Cello dort studiert und ich konnte nie aufhören, Cello zu spielen, von früh bis spät. Es gab einen Pförtner, der mich immer spät nach 22 Uhr rausgeschmissen hat, sagt, jetzt musst du endlich mal nach Hause mal schlafen. Von 7 Uhr früh hat man einen Raum ergattert, sag mal so, und dann blieb ich bis 22 Uhr, bis man mich herausbringt. Also die DDR wollte überhaupt nicht zugeben, dass wir ein mörderisches Regime dort in Kambodscha geherrscht haben, weil Das ist ihr Bruderland gewesen. Die DDR wollten nicht wahrhaben, dass Pol Pot ein Mörder war und viele seiner Landsleute nun umbringen lässt.
Ich weiß, dass mein Vater einen kambodschanischen Pass hatte. Dann gab es irgendwann einen Moment, wo die DDR-Regierung alle Kambodschaner, die damals zum Studium nach Weimar gekommen sind, die dann mit dem Studium fertig waren, wieder ins Bruderland Kambodscha zurückschicken wollte. Ja, und mein Vater hatte ja nun eine Familie. Und das hat irgendwie den Staat nicht interessiert.
Und das war schon sehr schwer. Man wollte mich nicht rausschmeißen, also ja, zurückschicken. Gott sei Dank war während dieser Zeit schon mein Erzsohn geboren. Und ich sage, okay, dann schicken Sie mich doch aus. Dann schicken Sie mich nach Hause. Sie übernehmen die Verantwortung, wenn mir was passiert. Und so durfte ich dann noch eine Weile bleiben in der ehemaligen DDR.
Er war kambodschanischer Staatsbürger und hatte dann auch wieder in sein Heimatland zurückzukehren, was für uns natürlich die komplette Familie auseinandergerissen hätte. Er hat sich demnach natürlich dagegen gewehrt, so gut es ging. Und irgendwann hat man ihm aber auch den Pass weggenommen und hat ihn versucht, wirklich durch viele Schikanen dazu zu drängen, das Land wieder zu verlassen.
Ein paar Kommilitonen von mir, die nach dem Studium auch über Frankreich nach Kambodscha zurückgekehrt sind, sind dann wirklich abgeholt worden, weil wir gehörten da zu den Intellektuellen und wir mussten dann weg. Daher war mein totes Urteil gewesen, wenn ich da zurückgeschickt worden wäre. Ungefähr 2,5 Jahre oder 3 Jahre später bekam ich einen ausländischen Pass, nennt sich staatenlos. Diesen Pass wurde von der ehemaligen DDR-Regierung ausgestellt, Fremdenpass, staatenlos.
Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße die Gäste hier zum Bayern-Konzert. Wir haben lange Zeit in Berlin nicht gespielt und es ist mal wieder so weit. Wir spielen zuerst die Suite Nummer 5, also die letzte aus den 5 Bayern-Suiten, die in unserer langen Geschichte entstanden sind.
Mein Name ist Christoph Teusner. Ich bin seit 1975 Leiter der Gruppe Bayonne, die 1971 in Weimar gegründet wurde. Sonität habe ich kennengelernt über die kambodschanischen Musikstudenten, die schon 1971 in der Band waren. Die studierten an der Franz-Liszt-Hochschule, wo Sonny immatrikuliert war.
Durch diesen Not von mir, nachdem man Prinzen abgesetzt hatte und von heute auf morgen keine königliche Stipendium mehr von ihm bekommen zu können, sage, was nun? Irgendetwas muss man tun. Und ich sage, du bist doch Musiker, oder? Dann mach doch was draus. Und so war das.
Ja, es gab eine Studentenszene, das heißt, es gab die Bauhochschule und die Musikhochschule. Die hatten Studentenclubs und da hat man sich abends getroffen. Und in dieser relativ kleinen Stadt Weimar kannten sich die interessanten Leute dann eigentlich sehr schnell.
Thank you.
Mayon Tempel ist ein Gottheil von ehemaliger Hauptstadt der Khmer Angkor Wat. Und der hat vier Gesichter, in verschiedene Richtungen schauten. Und wir wollen auch, dass nicht nur eine Richtung musikalisch spielen, sondern auch verschiedene Richtungen. Und deswegen Mayon aus lateinamerikanischer Elementen, klassischer, südostasiatischer, ist alles offen, alles weltoffen.
Zoddy war eigentlich, der hat dann nicht umsonst seinen Spitznamen denn zum Berufsnamen gemacht. Zoddy war immer sehr fröhlich und offen und aufgeschlossen. Bei Zeiten hatten wir uns richtig befreundet.
Habe ich eigentlich schon mal sehr, sehr gerne gehabt, verschiedene Elemente miteinander zu verbinden. Und weil Musik ist ja eine Sprache, egal wo man spielt, man versteht auf Anhieb.
Der erste Teil der Trilogie heißt Angkor. Und der basiert auf einer rhythmische, pentatonische Melodie, die Sonny aus der kambodschanischen Folklore genommen hat und bearbeitet hat. Und ich habe dazu Oberstimmen entwickelt.
Bei Jörn haben wir gespielt bis 1982. Ich muss noch kurz dazu zurück erzählen. Während dieser Zeit hatten wir ja ein Engagement in Österreich, in Villach. Und eine von unseren Truppen ist dort geblieben, wegen der Liebe. Deswegen hat man uns so schwer gemacht, weil wir mit Bissen waren. Und die Rache an ihm haben die ehemalige Regierung der DDR an uns ausgeübt. 1982 auf einmal kein Engagement mehr. Mehrere Jahre. Jede Versuchung für sich selber. Aber ich konnte Gott sei Dank, bei mir war einfacher. Ich ging dann nach West-Berlin, ich ging dann nach Italien und habe mein Konzert trotzdem mit verschiedenen Leuten, nur nicht mit meiner Band bei Jörn.
Bei Jörn, obwohl sie viel Instrumentalmusik gemacht haben, war der DDR teilweise zu weltlich, glaube ich. Die Musik hat Fernweh, glaube ich, sehr unterstrichen. Und das war der DDR ein Dorn im Auge. Das wollten die nicht, dass dort eine Band Bilder aus anderen Ländern präsentiert und dass das eigene Volk vielleicht dann noch dahin möchte.
Und dann hat Bayonne fast 10 Jahre Pause gehabt. Da haben wir nicht mehr miteinander gespielt. Wenn eine Geschichte zu Ende geht, kann nur wieder was Neues entstehen.
Ich erinnere mich an einen Moment, wo mein Vater zu mir kam. Ich war erst 7, 8 und er mich plötzlich gebeten hat, so ein bisschen auf Mama aufzupassen. Und da, mein Gott, was sagt ein 7-Jähriger zu sowas? Aber er hat mir zu verstehen gegeben, er wird jetzt erstmal für eine Weile weggehen und wir sehen uns halt bald wieder.
Und kam nach West-Berlin. Man hat mich gleich angeboten, Herr Tietz, Sie sind schon so lange in Deutschland, nicht Sie sind schon so lange in der DDR, sondern er hat gesagt, Sie sind schon so lange in Deutschland, wollen Sie nicht Bundesbürger werden? Ich sage, hallo, ja, dann habe ich ja gesagt. Und damit ging alle ruckzuck, alles so schnell, dass ich überhaupt keinen Antrag stellen musste, oder wie wir heute, ne? Kein Auffangslager und so. Ich bin anerkannt worden wie ein Deutscher, der aus der DDR kam. Also war ich ganz stolz.
Es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr für ihn, in der DDR zu bleiben und ein entspanntes Leben zu führen. Es gab ja auch die Momente, wo man ihn gebeten hat, Briefe zu übersetzen, die aus Kambodscha an andere in Deutschland lebende Kambodschaner gesendet wurden. Also die Anfrage kam von der Stasi. Und was machst du dann? Du kannst dich dagegen wehren und weißt, du wirst extreme Schwierigkeiten bekommen, wenn du es nicht machst. Du machst es und musst dann aber zusehen, wie du noch selber in den Spiegel gucken kannst. Und das war wieder ein Moment, der dafür sprach, einfach, okay, es geht einfach nicht mehr.
Es war 1988, als ich nach West-Berlin kam, alleine. Und die Familie kam später, ein paar Monate später. Man hat ja abgekauft damals. Ne? Sie sind noch offiziell aus diesem Staat Bürgerschaft der DDR entlassen worden. Meine Frau und meine Söhne, die sind noch vor der Wende noch offiziell ausgereist. Da habe ich gleich Engagement im Renaissance-Theater und so. Ich habe nur meinen Wohnsitz gewechselt. Ich habe nie wieder neu beginnen oder irgend sowas.
Going round in circles, I'm going round and round and round and round and circles. Round in circles, I'm going round and round and round and round in circles, in circles all the time.
Mein Gott, wie alt war ich denn, als ich das erste Mal in Kambodscha war? Ich muss schon um die 30 gewesen sein. Ich hatte bis dahin das falsche Bild, dass ich dorthin komme und alle Menschen sind so wie ich und ich falle nicht auf. Das Gegenteil war der Fall, was im Nachhinein total logisch ist. Ne? Hier in Deutschland sieht man die fremde Seite in mir, also das Asiatische. Und in Kambodscha ist es genau andersherum. Dort sieht man eher das Deutsche in mir, weil ich natürlich nicht komplett kambodschanisch aussehe.
Ich stelle mir vor, mein Leben wie ein Kreis. Und das, was ich hier in Europa oder ganz besonders in Deutschland gelernt habe, mitbekommen habe, das Leben hier. Und kehre ich zurück, um dort ja, einfach wieder ein bisschen zu helfen. Zu unterstützen, die nicht die Chance haben, wie ich damals.
Obwohl es da eine Bullenhitze war, bin ich eigentlich mit Gänsehaut durch Kambodscha gelaufen, weil ich immer wusste, was hier passiert ist. Ich meine, es gibt in Kambodscha einfach keinen Fleck, wo nicht irgendein Mensch zu Tode gekommen ist.
Und die Schule, die ich jetzt unterstütze, sind eben zum großen Teil für die weißen Kinder und auch behinderten Kinder, die auch die Chance haben, etwas zu lernen. Und da nun nach meiner Verständigung zu wenig vom Staat kam, habe ich mit ein paar Freunden, Ärzten Geld gesammelt, Benefitkonzerte eingespielt und muss ich gerne direkt vor Ort hinbringen und unterstützen.
Wir haben uns in Kambodscha natürlich auch den Geburtsort meines Vaters mal angeschaut. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich erinnere mich auch an einen Moment, wo er seine Schule besucht hat.
Die Schule gehört auf die ehemalige Grundstück von meiner Familie. wenn etwas fehlt, wie Tischstühle, Tableau und etwas wie Schulmaterial, Stifte, Hefte und so weiter, nun konnte ich vor Ort unterstützen. Und was ich als ganz neu errichtet werden wollen mit den Lehrern und diese große Bibliothek auf diesem Schulgrundstück.
Und ich wusste einfach, was dort passiert ist, auch in der Schule. Ich wusste, in dieser Schule wurden Menschen gefoltert. Ich wusste auch, egal in welchen Raum man schaut, dort sind Menschen zu Tode gekommen.
Das Schulprojekt ist für Grundschulen. Ich habe bei diesem Projekt mehrere Heftchen in diese Bibliothek gekauft oder bestellt. Das sind Geschichten, eigentlich alte Geschichten der Khmer. Zum Teil lernen die Kinder nicht so richtig. Und überhaupt die ganzen Pol Pot-Geschichte und wissen sie nicht, es wird einfach ein Unterricht, kein Schulprogramm. Das hat auch mit Mentalität auch was damit zu tun. Die negative Ereignisse versuchen dies zu verdrängen oder zu vergessen. Ja, und für mich ist ja wichtig, dass die Kinder oder die Schüler auch die Geschichten kennen, damit es sich nicht wiederholt, die ganzen Morde.
Und dann gab es eine Situation, wo plötzlich ein Mann aus einem Büro rauskam auf den Hof und mein Vater sieht diesen Mann und fängt plötzlich an, nur Kambodschanisch zu reden und geht auf den Mann zu und plötzlich fallen die sich in die Arme und fangen beide an zu weinen. Da wusste ich, er hat einen alten Freund getroffen. Später hat er mir erzählt, das letzte Mal hat er den Mann gesehen, als sie als Studenten damals nach Weimar entsandt wurden, also mit 16, 17. Und der Mann, der dort aus diesem Raum kam, war einer, der es nicht in die Gruppe geschafft hat. Also die mussten zu einer Audition vor dem König vorspielen. Und man muss sich das so vorstellen, die sind gar nicht nur dahin gekommen, um aus Liebe zur Musik in einem Orchester zu spielen, sondern sie wussten ja, das ist unsere Chance, aus diesem Land rauszukommen, bevor der Krieg ausbricht. Das heißt, eigentlich spielen wir hier tatsächlich um unser Leben. Und die müssen sich herzergreifend voneinander verabschiedet haben. Gar nicht mal im Sinne von, hey, wir werden uns bald wiedersehen, sondern das war ein Lebwohl. Ne? Und als sie sich dort wiedergesehen haben, war das halt wirklich herzzerreißend. Die haben sich bestimmt 10 Minuten einfach umarmt und nur geweint.
So leidenschaftlich liebt dieses Cello bis heute. Also wenn das nicht wäre, ich glaube, es ist auch ein Grund, mich am Leben zu erhalten, die Liebe zum Cello-Spiel bis heute. Die Musik ist ja, es gibt keine Grenze, es ist ja grenzenlos mit der Musik. Ich habe auch Bach mit asiatischer Stilistik gespielt. Ach, so klingt Bach. Ich sage, ja, so klingt Bach, aber eben von einem Kambodschaner gespielt.
Das andere Land, Sonität, Geschichte eines Cellisten. Ein Feature von Karin Hutzler. Heute Abend in SWR 2 Tandem um 19.05 Uhr hören Sie das Musikmagazin mit Neuerscheinungen aus Pop, Jazz und Weltmusik, vorgestellt von Martin Gramlich.